SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Der schwedische Krimi-Autor Henning Mankell ist tot. Im letzten Buch sinnierte er noch über sein Leben mit Krebs. In Israel droht die Gefahr eines neuen Palästinenseraufstandes. Gefragt sei jetzt Augenmaß von beiden Seiten, sagt unser Korrespondent. Sie erfanden Therapien gegen Malaria und die schlimmsten Parasiteninfektionen. Jetzt bekommen die drei Forscher den Medizin-Nobelpreis. Schweizer Lehrer verlangen mehr Geld für die Einschulung von Flüchtlingskindern. Und mehr als 2 Millionen syrischer Flüchtlinge leben in der Türkei. Das Land erwartet von der EU Hilfe.
Das türkische Volk hat große Erwartungen jetzt von der Europäischen Union, dass die Europäische Union finanziell sich mehr beteiligt, als bis jetzt der Fall war.
Der türkische Präsident ist in Brüssel, der türkische Politikprofessor im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Er war der Krimi-Autor der letzten Jahre. Sein Kommissar Kurt Wallander fasziniert weltweit in Büchern und am Bildschirm. Nun ist Henning Mankell tot. Bei mir im Studio ist nun Lucia Stettler. Was ist das literarische Verdienst von Mankell?
Nun, es ist ein riesiges Verdienst. Ohne ihn wäre der Krimi, den wir heute kennen, nicht denkbar. Er hat dieses Genre revolutioniert und vor allem hat er es auch Leuten zugänglich gemacht, die bislang sich für diese Art von Literatur nicht interessiert hatten.
Wie wichtig ist Mankell eigentlich für diesen Krimi-Boom, den wir gefühlt seit den letzten paar Jahren haben?
Nun, er ist sicher der entscheidende Auslöser, weil er war ja auch der, der erstmals quasi Schweden in seinen Romanen einen Spiegel vorhielt. Er ist ein gesellschaftspolitischer Schreiber. Er hat den Finger gehalten auf wunde Punkte in der Gesellschaft, auf Filz und politische Korruption. Und in dieser Tradition gab es dann ganz viele, die dieses Genre weitertrieben. Und auch Stieg Larsson natürlich quasi ist so ein Nachfolger von Henning Mankell. Ohne Henning Mankell hätte es Stieg Larsson nie gegeben.
Bei uns ist Mankell bei den meisten Leuten als Krimi-Autor bekannt. Sie haben es jetzt ein bisschen angetönt. Hat er sich denn mit dem Schreiben auch wirklich politisch engagiert?
Nun, er war ein durch und durch politischer Mensch. Er lebte ja während der halben Jahreszeit in Schweden, wo er an den Kriminalromanen schrieb und an anderen Büchern. Und die andere halbe Zeit war er aktiv als Theatermacher in Maputo in Mosambik, wo er mit Einheimischen, auch oft mit Kindern, Theater gemacht hat. Und das war ihm ein großes Anliegen, diese Arbeit. Und darüber hat er auch geschrieben. Das ist ja der andere Mankell, den wir in den Afrika-Büchern kennenlernten. Interessant ist noch, dass er jetzt im neuen Buch erstmals auch als Intellektueller nicht nur auftritt, sondern auch wahrgenommen wird. In Treibsand macht er sich jetzt Gedanken über die Welt, über viele Fragen, die ihn beschäftigen. Und so gesehen ist dieses Buch auch eine Art Vermächtnis, denke ich.
Danke vielmals, Lucia Stettler. Und mehr zu Henning Mankell gibt es auch diesen Sonntag um 14 Uhr auf Radio SRF 1. Hier geht es jetzt weiter mit den weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht. Bitte Pascal Schmitz.
Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an 3 Wissenschaftler. Eine Hälfte des Preises erhalten der Ire William Campbell und der Japaner Satoshi Umura. Den Preis erhalten sie für die Erforschung von Infektionskrankheiten, die durch parasitäre Würmer verursacht werden. Die andere Hälfte des Preises geht an die Chinesin Yu Yu Tu für ihre Entdeckung im Zusammenhang mit einer neuen Therapie gegen Malaria. Der Preis ist mit umgerechnet rund 930.000 Franken dotiert. Überreicht wird er jeweils vom schwedischen König am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel. Ein russisches Flugzeug hat am Wochenende den türkischen Luftraum an der Grenze zu Syrien verletzt. Wie das türkische Verteidigungsministerium nun mitteilte, hätten türkische Kampfflugzeuge das russische Flugzeug abgefangen. Daraufhin sei es abgedreht. Das Verteidigungsministerium schreibt weiter, der russische Botschafter sei wegen des Vorfalls einbestellt worden. Russland hatte letzte Woche damit begonnen, Ziele in Syrien anzugreifen. Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz fordert mehr Geld für die Integration von Flüchtlingskindern. Die Schule spiele bei der Integration eine Schlüsselrolle, sagte Verbandspräsident Beat Zemp. Deshalb brauche es genügend Ressourcen. Es gehe um Maßnahmen bei der Sprachschulung, der Sozialisierung und der Bewältigung erlebter Kriegstraumata. Im August haben die Schweizer Hoteliers weniger Übernachtungen verzeichnet als im August vor einem Jahr. Mit insgesamt 4,1 Millionen Logiernächten betrug das Minus 3,6%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Vor allem Gäste aus dem europäischen Ausland blieben aus. Deutlich mehr Touristen kamen hingegen aus Asien in die Schweiz. Der Schweizer Industriekonzern Sulzer gehört nun mehrheitlich dem russischen Milliardär Viktor Vekselberg. Dessen Renova-Gruppe hat rund 63% der Aktien übernommen. Bereits im August hatte Renova die Schwelle von einem Drittel des Aktienkapitals überschritten. Damit war das Unternehmen gemäß Börsengesetz verpflichtet, den übrigen Sulzer-Aktionären ein Kaufangebot für deren Aktien zu unterbreiten. Das Angebot wurde bis zum Ablauf der Nachfrist letzten Freitag rege genutzt. Malaysias Ministerpräsident Najib Razak hat die indonesische Regierung aufgefordert, gegen illegale Brandrodungen vorzugehen. Nur Indonesien könne Plantagenbetreiber, die ohne Erlaubnis Wälder abbrennten, vor Gericht bringen, wurde Razak von der staatlichen Nachrichtenagentur zitiert. Wegen des Smogs, den die Brände auf Sumatra und Borneo verursachen, wurden im benachbarten Malaysia zahlreiche Schulen geschlossen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA schätzt, dass die Brände Umweltschäden in Milliardenhöhe anrichten. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint zeitweise die Sonne, aus Westen kommen allmählich Regenwolken auf. Im Süden bleibt es meist trocken. Morgen ist es zunächst teils sonnig, bevor am Nachmittag kräftiger Regen aufzieht. Die Temperaturen erreichen 17 bis lokal 21 Grad.
In Israel wächst die Anspannung. Seit gestern wird nun die Altstadt von Jerusalem von der Armee abgeriegelt und Premierminister Netanyahu hat Hunderte von Soldaten zur Verstärkung in das besetzte Westjordanland beordert. Über Nacht kam es zu schweren Ausschreitungen. Angesichts dieser Entwicklung fragt sich, steht der Nahe Osten vor einer neuen Intifada, einem dritten Palästinenseraufstand? Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Ein toter Palästinenser und mehrere hundert Verletzte melden palästinensische Mediziner nach einer Nacht der Gewalt in Ost-Jerusalem und in der israelisch besetzten Westbank. Die israelische Armee antwortete mit Gummischrot, aber offensichtlich auch mit scharfer Munition auf Molotow-Cocktails und fliegende Steine. Am Donnerstag waren zwei jüdische Siedler in der Westbank von einem Palästinenser erschossen worden. Am Samstag zwei ultraorthodoxe Juden in der Altstadt von Jerusalem erstochen. Ofir Gendelmann, der Sprecher der israelischen Regierung für die arabischen Medien, gab die Schuld vor allem Palästinenser Präsident Abbas. Er sei verantwortlich für die Eskalation der Gewalt. Geschürt hat die jüngsten Spannungen ein Streit um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem mit der Al-Aqsa-Moschee. Ein jahrzehntealtes Abkommen sieht vor, dass in diesem sogenannten Haram al-Sharif nur Muslime beten sollen. Radikale jüdische Aktivisten aus der Siedlerbewegung versuchen neuerdings aber, dieses Abkommen zu unterlaufen. Sie haben Unterstützung im rechten Lager der israelischen Politik. Premierminister Netanyahu selbst betont allerdings, seine Regierung wolle nichts an der bisherigen Gebetspraxis am Tempelberg ändern, obwohl sie die Juden benachteilige. Viele Palästinenser misstrauen ihm. Palästinenser Präsident Abbas erklärte letzte Woche vor der UNO in New York, seine Führung sehe sich nicht mehr automatisch an die Abkommen mit Israel gebunden. Die Geduld der Palästinenser sei am Ende. Amin Maqbul, ein Spitzenmitglied der Palästinenserbewegung Fatah, betonte, auch die Gewalt, die von militanten Siedlern ausgehe, habe stark zugenommen. Auch israelische Menschenrechtsorganisationen zeigten in den letzten Tagen Bilder von Siedleraktivisten, die palästinensische Bauern angriffen und deren Olivenhaine in Brand steckten. Die palästinensische Wut in den besetzten Gebieten ist greifbar. Die Wut auf die radikalen jüdischen Siedler, die sich immer mehr von der Westbank zu eigen machen wollten, obwohl ansässige Palästinenser und palästinensische Flüchtlinge aus Israel dort ihren eigenen Staat errichten möchten. Religiöse Siedler und nationalreligiöse Politiker in Netanyahus Regierung aber bezeichnen dasselbe Gebiet als biblisches Land, das Gott allein den Juden gegeben habe. Die radikalen Stimmen haben in der israelischen Politik an Einfluss gewonnen. Die Aussicht auf politischen Dialog ist in weite Ferne gerückt. Premierminister Netanyahu dagegen sprach gestern Abend von palästinensischem Terrorismus. Israel werde diesen bekämpfen bis zum Tod, sagte der Premier wörtlich. Er kündigte Gegenmaßnahmen an, schickte militärische Verstärkung in die Westbank. Zusätzliche Checkpoints filtern den Verkehr im besetzten Gebiet. Manche Straßen wurden geschlossen. Auch kündigte Netanyahu an, dass noch konsequenter als bisher die Häuser von palästinensischen Terroristen zerstört würden. Diese Praxis soll der Abschreckung dienen. Sie ist hoch umstritten, denn sie trifft nicht nur die Täter, sondern ihre gesamten Familien. Ein Minister aus Netanjahus Koalitionsregierung forderte, Israel müsse die Besiedlung des besetzten Palästinensergebiets nun beschleunigen und Teile der Westbank gleich ganz annektieren. Heute Abend will der Premier erneut das Sicherheitskabinett einberufen, um über weitere Massnahmen zu beschließen. Die israelische Zeitung Yediot Ahronot titelte übers Wochenende bereits, die dritte Intifada sei gekommen. Über einen solchen neuen Palästinenseraufstand nach den Aufständen in den 80er Jahren und um die Jahrtausendwende ist immer wieder spekuliert worden. Der israelische Geheimdienst wies diese Aussicht gestern Abend noch zurück. Doch manche Beobachter glauben inzwischen, die Serie von Anschlägen und anderen Gewaltaktionen könne sich tatsächlich zur neuen Intifada verdichten, wenn Politiker auf beiden Seiten nicht zur Mäßigung aufrufen.
SRF Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Die Zeit, es ist 19 Minuten vor 1. Im Rendezvous geht es weiter mit Menschen, die sich engagieren. Die ersten drei für die Ärmsten in den Tropen. Ihre Therapien helfen bei Malaria und Tropenkrankheiten wie Bilharziose, der Medizin-Nobelpreis. In der Schweiz engagieren sich jetzt Lehrerinnen und Lehrer für die Kinder von Flüchtlingen. Die sollen gut Fuß fassen in unseren Schulen. Dann, im Tessin wirft der Präsident der Grünen das Handtuch, ein Porträt eines unkonventionellen Politikers. Portugal zeigt sich nach den Wahlen gespalten in zwei Lager, Blick in die Zukunft. Und Indonesien erstickt fast im Rauch von illegalen Brandrodungen. Zehntausende Kinder sind bedroht. Sie gehören ab heute zur Wissenschaftselite. Der Amerikaner William Campbell, der Japaner Satoshi Omura und die Chinesin Yu Youtu. Die drei erhalten den Nobelpreis für Medizin, weil sie Medikamente gegen Tropenkrankheiten entwickelt haben. Krankheiten, die unzählige Menschen in armen Ländern betreffen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler, Wurmkrankheiten und Malaria, so viel wissen wir. Was aber heißt das im Detail?
Ja, William Campbell und Satoshi Omura haben ein Medikament entwickelt, das gleich gegen mehrere Krankheiten hilft, also gegen verschiedene parasitische Würmer. Zum Beispiel sind das Würmer, die die Flussblindheit hervorrufen und auch gegen solche, die Elephantiasis verursachen. Das ist ein Lymphstau, der vor allem die Beine zu grotesker Größe anschwellen lässt. Vielleicht haben Sie das auch schon auf Bildern gesehen. Und die zweite Hälfte des Preises geht eben an die Chinesin Youtu. Sie hat ein Medikament gegen Malaria entwickelt, das besonders wirksam ist im Vergleich mit früheren.
Also diesmal ganz verständliche Auszeichnung, dieses Mal des Medizin-Nobelpreises. Wie groß ist denn die Auswirkung dieser Medikamente auf die betroffenen Patienten? Wie viel helfen die?
Die helfen enorm viel. Es ist fast nicht zu unterschätzen, die Wirkung. Malaria infiziert pro Jahr 200 Millionen Menschen ungefähr und eine halbe Million davon stirbt noch immer. Und auch die beiden Wurmerkrankungen, die Flussblindheit und Elephantiasis, die betrifft Millionen von Menschen, die durch diese Krankheiten schwer beeinträchtigt sind. Also Flussblindheit führt, wie der Name sagt, zu Blindheit, wenn man nichts dagegen tut. Und die Menschen mit Elephantiasis, die haben diese unheimlich angeschwollenen Körperglieder, die sind natürlich stark behindert dadurch und sie werden oft auch noch stigmatisiert. Und bevor nun die neuen Medikamente auf den Markt kamen, herrschte ziemliche Ebbe bei der Bekämpfung dieser Krankheiten, eine Stagnation. Und das änderte sich eben mit diesen neuen Medikamenten drastisch, weil sie beide sehr wirksam sind. Das Artemisinin gegen Malaria und das Ivermectin gegen die Wurmparasiten. Das Nobelpreiskomitee spricht von einer Revolution, die die beiden ausgelöst hätten. Und vor allem eben von einer Revolution, die die Ärmsten der Armen betroffen hat. Das Artemisinin, kann man sagen, rettete wirklich Millionen von Leben. Und vor allem haben auch beide Medikamente dazu geführt, dass Jahr für Jahr die Zahl der Kranken in diesen Krankheiten stark, stark zurückgegangen sind.
Noch ein Wort zu diesem Wirkstoff, diesem Artemisinin. Das hat ja offenbar eine recht ungewöhnliche Herkunft.
Ja, das ist so. Es stammt nämlich ursprünglich aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und die Preisträgerin Yu Youtu ist auch eine Fachfrau für traditionelle chinesische Medizin. Und sie suchte eben in alten Rezeptbüchern nach Pflanzen und Wirkstoffen, die für die Bekämpfung von Krankheiten interessant sein könnten. Und dabei stieß sie unter anderem auf eine Pflanze namens einjähriger Beifuß. Und als sie Extrakte davon im Tierversuch gegen Malaria testete, erzielte sie nur widersprüchliche Ergebnisse. Sie war aber dann hartnäckig und hat erneut in alten Quellen, das sind Jahrhunderte alte Bücher, hat sie gesucht und hat ein spezifisches Rezept dann gefunden, um diese Pflanze aufzubereiten. Und das hat dann funktioniert. Die Resultate waren dann sehr positiv. Und sie hat dann diesen Wirkstoff eben isoliert aus den Pflanzen, der heute eben in diesem Medikament steckt. Es ist also eine fruchtvolle Zusammenarbeit zwischen traditioneller chinesischer Medizin und moderner Medizin.
Besten Dank für die brandneuen Informationen, Thomas Häusler von unserer Wissenschaftsredaktion. Kinder von syrischen Flüchtlingsfamilien, unbegleitete Minderjährige aus Eritrea, sie alle haben ein Recht auf Bildung. Für die Schulen bedeutet das mehr Aufwand und damit auch höhere Kosten. Darum fordert der Lehrerverband mehr Geld vom Bund. Sami Buri.
Beat Zemp vom Lehrerinnen- und Lehrerverband schlägt Alarm. Die Zunahme der Migration,
die stellt das Bildungswesen vor große Probleme. Es ist ja so, dass wir die Jugendlichen und Kinder auch in die Schule integrieren müssen.
Und dafür braucht es zusätzliche Fachleute, die traumatisierten Kindern helfen, die den neu Angekommenen unsere Kultur vermitteln und die ihnen vor allem die Sprache beibringen. Gleichzeitig werde im Bildungsbereich gespart. Zemp fordert darum,
dass der Bund pro Kopf, wie er das damals auch in der Flüchtlingswelle der 90er Jahre gemacht hat, einen Beitrag zur Verfügung stellen muss.
Die Gemeinden und Kantone wären dann für Räumlichkeiten und Organisation des Unterrichts zuständig. Bildung ist Sache der Kantone. Das Staatssekretariat für Migration verweist darauf, dass der Bund den Kantonen bereits einmalig 6'000 Franken pro Person zahle. Zudem gibt es eine Globalpauschale für Asylsuchende von monatlich 1'200 Franken. Sibylle Siegwart vom Staatssekretariat für Migration betont, dieses Geld sei nicht in erster Linie für die Bildung, doch
die Möglichkeit besteht, dass der Kanton dort mehr unternehmen könnte. In der Schulbildung sei es auch Deutschunterricht.
Ein weiterer Vorschlag des Lehrerverbandes, Klassen in Asylzentren zu führen. So wird der normale Unterricht weniger beeinträchtigt. Auch das hat es Ende der 90er Jahre gegeben, als während des Kosovo-Krieges viele Flüchtlingskinder in die Schweiz kamen, so Beat Zemp.
Damals hat die Erziehungsdirektorenkonferenz den Kantonen empfohlen, bei einer sehr großen Anzahl von ankommenden Flüchtlingskindern in den ersten 12 bis 15 Monaten spezielle Einschulungsklassen in den Bundeszentren zu führen. Und diese wurden dann auch finanziert vom Bund.
Für diesen Vorschlag ist der Bund offen. Pilotprojekte für Unterricht in Bundeszentren existieren bereits. Etwa in Bremgarten, so Sibylle Siegwart vom Staatssekretariat für Migration.
Dort gibt es seit rund einem Jahr ein Pilotprojekt, wo der Grundunterricht im Zentrum direkt angeboten wird. Auch im Testzentrum in Zürich bekommen die Kinder einen Grundschulunterricht im Zentrum oder in der Nähe vom Zentrum.
Im neuen revidierten Asylgesetz ist Schulunterricht in Bundeszentren explizit vorgesehen. Und der Bund kann die Kantone dafür entschädigen. Doch das Gesetz muss wohl erst noch vors Volk. Klassen außerhalb von Asylzentren, nur für Flüchtlinge, sind für den Lehrerverband kein Thema. Nach einem Jahr, wenn die Flüchtlingskinder Sprache und Kultur etwas gelernt haben, sollen sie in normale Schulklassen integriert werden.
Samuel Buri. Er wollte die Grünen aus der linken Ecke herausführen, Sergio Savoia, der Präsident der Tessiner Grünen. Savoia ist Kandidat für die National- und Ständeratswahlen und bewirtschaftet politisch nicht nur Umweltthemen, sondern politisiert mit Ängsten der Wähler, sie könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb bekämpft der Grüne den freien Personenverkehr. Mit dieser untypischen Haltung erregte er auch national Aufsehen. Nun tritt Savoia als Präsident der Tessiner Grünen ab, aber nicht als Politiker. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Sergio Savoia ist eines der größten rhetorischen Talente, die das Tessin hat. Sergio Savoia hat die ehemals unbedeutenden Tessiner Grünen zu Fraktionsstärke geführt. Und so widersprüchlich das klingt mit seinem Rücktritt, will Savoia seiner Partei jetzt einen Ruck geben. Savoia will den Tessiner Grünen das Durcheinander und die Anschuldigungen ersparen nach einem negativen Wahlresultat. Bald sind Gemeindewahlen im Tessin und auch die Grünen hätten dann keine Zeit für Nachfolgekriege, sagt er. Savoia hat seiner Partei einen Gefallen tun wollen, denn er steht für den Kurswechsel bei den Tessiner Grünen. SP-Genossen werden als Salonsozialisten und Kaviar-Linke kritisiert. Den freien Personenverkehr nennen die Grünen die große Lüge. Das Steuerabkommen mit Italien ist Betrug. Dumpinglöhne und Grenzgänger machen die Jugend kaputt. Dieser Kurswechsel hat sich an den Urnen aber nicht ausbezahlt. Die Tessiner Grünen verloren links mehr Stimmen, als sie rechts neu gewonnen haben. Savoia will weiter den Frontman machen in der Politik, befreit von parteiinternen Rücksichten.
Ed è chiaro che io non sono disposto a qualsiasi cosa. Quindi se il nostro partito dovesse diventare di nuovo un piccolo partito di...
Er mache nicht überall mit, warnt Savoia. Wenn seine Partei zu ihrer früheren Existenz als Nischenpartei zurückkehrt, eine Partei, die der linken Wählerstimmen zuführt, dann steigt er aus. Savoia will grün sein und patriotisch zugleich. Savoia ist der Kopf hinter dem Ja der Tessiner Grünen zur Masseneinwanderungsinitiative. Sergio Savoia macht mit in Christoph Blochers Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt. Die in der übrigen Schweiz bestehende Listenverbindung zwischen Grünen und SP wurde im Tessin unter Savoia aufgekündet. Direkte Profiteurin ist die politische Rechte. So reiten die Grünen auf dem Rücken des politischen Tigers. Und im Tessin gibt es wohl nur einen, der dabei nicht aufgefressen wird. Sergio Savoia.
Portugal schrammte vor 4 Jahren am Staatsbankrott vorbei. Nur milliardenschwere Finanzspritzen der EU und vom Internationalen Währungsfonds verhinderten den Totalabsturz. Seither gilt ein hartes Sparprogramm der Mitte-Rechts-Koalitionsregierung von Ministerpräsident Passos Coelho. Die Regierungskoalition hat gestern bei den Wahlen die absolute Mehrheit verloren, ist aber immer noch stärkste Kraft im Land. Frage an Martin Durra von der Auslandredaktion. Das konservative Regierungsbündnis hat zwar gewonnen, die linken Oppositionsparteien haben die Mehrheit geholt. Was zeigt dieses Resultat?
Ich sehe heute ein Land, Portugal, das in 3 ähnlich große Lager aufgeteilt ist. Sie unterscheiden sich zunächst politisch. Es sind 2 Lager, sind politisch definierbar. Sie können ihnen Etiketten aufkleben. Es ist das linke Lager, bisher in der Opposition. Jetzt hat es aber die Mehrheit im Parlament. Das sind die Sozialisten, bei uns wären das Sozialdemokraten. Es sind die Kommunisten und es ist der Linksblock. Der Linksblock ist ein Zusammenschluss aus kleinen linken Parteien. Und das andere Lager ist das Regierungslager. Man kann es als liberal-konservativ bezeichnen. Die haben auch in ihren politischen Ansätzen die ganz üblichen Unterschiede. Das Linkslager möchte, dass die Budgetpolitik wieder lockern, will weg von der strikten Sparpolitik, von den hohen Steuern und versuchen so, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Regierung sagt, dazu ist es jetzt noch nicht die Zeit, wir müssen weiterhin Disziplin zeigen. Dann gibt es das dritte Lager und das vergisst man immer, weil man es nicht sieht, weil es eben abwesend ist. Es sind jene 43%, die nicht gewählt haben, die den Politischen und den Politikern misstrauen und das ablehnen und sich abwenden und mit diesen sich zu beschäftigen, müsste die größte Aufgabe der Parteien jetzt sein. Sie haben jetzt möglicherweise die letzte Chance, da noch irgendetwas zu retten.
Die Regierung hat Portugal in den letzten 4 Jahren einen harten Sparkurs aufgezwungen. Ist jetzt dieses Resultat eine Bestätigung dieses Sparkurses, wie die einen Kommentatoren meinen, oder ist es eben genau nicht das?
Insgesamt ist es ganz sicher nicht das. Natürlich haben jene, die das Regierungslager gewählt haben, diesen Sparkurs mindestens in Kauf genommen. Ob sie ihn wirklich gut fanden, ist eine andere Frage. Aber die Regierung hat, wenn man das Resultat genau anschaut, ein paar hunderttausend Wählerinnen und Wähler verloren seit 2011. Das heißt, sie hat 6, 7, 28 Sitze verloren. Man weiß das noch nicht genau, aber sehr viele und das absolute Mehr. Sie hat eigentlich letztlich auch davon profitiert, dass die Linke nicht geeint angetreten ist, sondern eben in getrennten Parteien, die Sozialisten, die ich erwähnt habe, die Kommunisten und den Linksblock.
Sie sagen es, die Linken sind zerstritten, zum Teil in Detailfragen. Insgesamt ist aber der Linksblock doch recht erfolgreich. Weswegen eigentlich?
Ich würde sagen, der Linksblock war eigentlich die erfolgreichste Linkspartei bei diesen Wahlen, ganz sicher. Das hat einerseits inhaltliche Gründe. Der Linksblock hat sich immer gewehrt gegen diese strikte Sparpolitik, gegen die hohen Steuern, hat darauf hingewiesen, dass das rezessiv wirkt. Der Währungsfonds hat ihnen übrigens recht gegeben, hat gesagt, wir haben die rezessive Wirkung dieser Politik unterschätzt. Man wehrt sich auch gegen die Fortführung, habe ich bereits erwähnt, gegen diese Politik. Aber die Linken, der Linksblock hat noch einen weiteren Trumpf gehabt. Und das waren zwei Frauen, junge, sehr kluge Frauen, sehr gute Debattiererinnen, die der Partei einen Anstrich des Neuen, des Jungen, der Kompetenz, aber auch insbesondere der Wirtschaftskompetenz gegeben haben. Das dürfte eine Rolle gespielt haben.
Wenn wir jetzt das Land so anschauen, geteilt in zwei Teile, mitgenommen der Teil, der nicht mehr an Politik interessiert ist. Werden nun die Konservativen unter den Umständen weiter regieren und wenn ja, auf welche Art und Weise?
Sie werden es sicher versuchen wollen. Cavaco Silva, der Staatspräsident, wird heute mit seinen Konsultationen beginnen. Er wird mit allen Parteien sprechen. Aber man ist sicher, dass er zuerst mal Passos Coelho einen Auftrag geben wird, zu versuchen, eine Regierung zu bilden. Das heißt, einen Schritt auf die Sozialisten zuzumachen. Die Parteien weiter links wird er ganz sicher nicht mit einbeziehen in seine Bemühungen, weil er weiß, dass er da nichts zu holen hat. Ob das gelingt, ist sehr fraglich, weil die Sozialisten sich im Wahlkampf immer gewehrt haben dagegen und immer gesagt haben, so weit wird es nicht kommen, wir werden euch nie unterstützen. Es gäbe noch rein theoretisch, rein arithmetisch die Möglichkeit, dass alle linken Parteien sich zusammenschließen und versuchen, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Die Unterschiede, die Gegensätzlichkeiten, die Rivalitäten unter diesen Parteien sind aber so groß, so gravierend, dass ich auch einer Linksregierung keine große Chancen geben würde.
Also zusammengefasst gesagt, es wird schwierig.
Es wird sehr schwierig, es kann sehr instabil werden, ja.
Danke für die Einschätzungen, Martin Durer. Es ist ein beißender Geruch, der den Atem nimmt. In Indonesien wüten Waldbrände, 30 Millionen Menschen sind eingenebelt, man sieht nur 10 Meter weit. Schon Zehntausende Menschen leiden an Bronchitis und Asthma. Babys und Kleinkinder sind akut gefährdet an Leib und Leben. Auf Sumatra, wo am meisten Dschungel brennt, hat die Regierung ein Rettungszentrum für Kleinkinder eingerichtet. Der Grund für die Brände? Illegale Waldrodungen. Frage an unseren Korrespondenten Urs Morf. Das Gebiet, das brennt, ist offenbar enorm. Sogar die NASA beobachtet die Entwicklung aus dem All mit Sorge. Wieso ist eine derart große Fläche betroffen?
Der Grund dafür, das sind wirklich illegale Brandrodungen. Und das geht einfach darum, dass das viel billiger ist, wenn man mit Feuer Dschungel rodet, als wenn man das mit mechanischen Mitteln macht. Man hat ausgerechnet, dass mit Feuer, das kostet etwa $7 pro Hektare. Und wenn man das mit mechanischen Mitteln machen würde, dann müsste man bis etwa $150 rechnen für die gleiche Fläche. Und dann kommt da noch etwas dazu. Also es sind neben diesen Brandrodungen, den aktuellen, sind es Folgen von jahrzehntealten Brandrodungen, weil in Sumatra, da gibt es riesige Torfvorkommen und unter diesem Torf, da motten diese Feuer unlöschbar jahrzehntelang einfach wieder weiter. Da bräuchte es gigantische Mengen von Wasser, um das auszulöschen. Und jedes Mal, wenn die Trockenzeit kommt, da flackern diese Feuer einfach wieder auf.
Was geschieht denn eigentlich mit den gerodeten Regenwaldflächen? Wird denn dann dort Ackerbau betrieben?
Schön wäre es, dann würde es ja wenigstens der lokalen Bevölkerung massiv etwas nützen, da könnten die ihre Lebensumstände verbessern. Nein, es geht im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, diese Flächen freizukriegen, um Palmölplantagen anzulegen, weil Palmöl, das ist eines der ganz großen Exportgüter von Indonesien, übrigens auch von Malaysia, und das geht in erster Linie darum, zum kleineren Ausmaß und auch noch darum, Fläche freizukriegen, um schnell wachsende Baumarten hinzustellen, Eukalyptusbäume zum Beispiel zur Papiergewinnung.
Letztmals gab es solch enorme Brände 1997-98. Damals gab es auch einen enormen Schaden von geschätzten $9 Milliarden. Jetzt soll es noch schlimmer kommen, so die Befürchtung. Was verursacht denn solch einen Schaden nebst natürlich der zerstörten Landschaft?
Die Gesundheitsschäden, die sind natürlich wirklich enorm, die schlagen sehr, sehr stark zu Buche. Also es gibt dort wirklich viele Leute, die sterben, es gibt Wirtschaftsausfälle, weil Betriebe schließen müssen, Schulen schließen müssen, Institutionen allgemein schließen müssen vorübergehend. Und ganz, ganz stark geschädigt ist vor allem die Transportindustrie. Man muss sehen, dass diese Smogflächen, die ja gigantisch groß sind, die überziehen die gesamte Straße von Malakka. Und das ist die belebteste, am häufigsten genutzte Wasserstraße der Welt. Und da können manchmal tagelang die Schiffe nur noch mit Radar fahren und mit ständigem Nebelalarmgehupe. Und die Flughäfen in der ganzen Region, da gibt es ganz viele Flughäfen, von denen die meisten Leute in der Schweiz noch nie etwas gehört haben, die aber sehr wichtig sind dort in dieser Region. Und die sind, viele von denen sind tagelang geschlossen, da kann niemand fliegen. Und nicht zuletzt leidet auch die Tourismusindustrie. Man muss sich vorstellen, der Smog, der reicht mittlerweile bis nach Phuket oben. Das sind 1400 Kilometer weit. Und selbst dort ist natürlich nun wirklich auch die Tourismusindustrie angeschlagen, weil wer will sich schon an den Strand legen, wenn er das mit Gesichtsmaske machen muss?
Und wie reagiert Indonesiens Regierung in dieser Situation?
Ja, schon alarmiert. Also der Präsident Joko Widodo, der ist nach Süd-Sumatra gefahren, hat sich das angeschaut, hat Alarm geschlagen, hat Truppen dahin verlegen lassen, um die Brände zu bekämpfen. Genützt hat es allerdings bisher nichts. Die Katastrophe ist eigentlich nur schlimmer geworden. Und umgekehrt gibt es dann da auch noch den Vizepräsidenten, also den Stellvertreter, das ist Yusuf Kalla, der stammt aus einer Unternehmerdynastie und der hat letztlich ganz öffentlich geflaxt. Die ASEAN-Staaten, die sollten sich doch nicht beklagen, etc. Hätten sie 11 Monate lang saubere Luft von Indonesien herüberbekommen und jetzt gäbe es einen Monat lang Smog und da würden sie schon ein solches Geschrei losmassen.
Besten Dank nach Peking, Urs Morf. Und inzwischen ist es fast 12:01. Im ersten und vierten ist es Zeit fürs Tagesgespräch. Der türkische Präsident ist heute in Brüssel. Auf dem Weg dahin machte er gestern in Straßburg noch Wahlkampf. Und diese Einmischung ist daheim umstritten, unter anderem auch beim bekannten türkischen Politikprofessor. Dieser ist Gast im Tagesgespräch und da kritisiert er nicht nur seinen Präsidenten, sondern auch die EU. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Der schwedische Krimi-Autor Henning Mankell ist gestorben, das hat sein Verlag mitgeteilt. Er starb letzte Nacht in Göteborg an Krebs. Mankell wurde 67 Jahre alt. Bekannt war er vor allem durch seine Krimiromane mit Ermittler Kurt Wallander. Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an drei Wissenschaftler. Der Ire William Campbell und der Japaner Satoshi Umura werden für die Erforschung von krankheitserregenden Parasitenwürmern ausgezeichnet. Die Chinesin Yu Yu Tu bekommt den Preis für ihre Entdeckung im Zusammenhang mit einer neuen Therapie gegen Malaria. Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz fordert mehr Geld für die Integration von Flüchtlingskindern. Die Schule spiele bei der Integration eine Schlüsselrolle und deshalb brauche es genügend Ressourcen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.